Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg im Fokus. Und heute bei uns im Fokus das Thema Imkern und Bienen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Präsident des Vorarlberger Imkerverbands, Gerhard Mohr, begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
Gerne.
Herr Mohr, wenn ich Sie fragen darf zuerst, wie sind denn Sie eigentlich zur Imkerei gekommen?
Ich bin eigentlich vor allem durch meinen Großvater zur Imkerei gekommen. Mhm. Der hat eine Landwirtschaft gehabt und bei der Landwirtschaft waren alle möglichen Tiere dabei, unter anderem auch Bienen. Mhm. Und irgendwann haben mich diese Wesen fasziniert und ich habe sie beobachtet. Und dann war mein Großvater recht froh, als ich Interesse zeigte, um sich um die Bienen zu kümmern.
Mhm. Wie viele Bienenstöcke haben Sie persönlich?
Ich selber habe jetzt 50 Bienenstöcke. Mhm. Und habe auch klein angefangen mit 2, 3, 4, 5 Bienenvölkern. Aber doch schon seit Jahrzehnten habe ich eigentlich mehr Bienenvölker.
Mhm. Wie schaut denn also ein typischer Tag eines Imkers aus?
Mein typischer Tag ist natürlich mit Arbeit verbunden. Also ich bin kein Erwerbsimker. Aber wenn ich zu den Bienen gehe, dann ist eigentlich das Erste meistens, dass man sie im Flugloch beobachtet. Wie geht es ihnen? Bringen sie was? Was bringen sie für Pollen? Holen sie Wasser? Fliegen sie stark? Fliegen sie weniger stark? Und nur wenn es notwendig ist, wenn man das Gefühl hat, man muss etwas tun, dann schaut man in die Bienenvölker hinein.
Mhm. Hat sich da, vor allem während der Pandemie, hat man viel gehört im Umkreis, jeder wollte sich Bienen her tun und tut sich Bienen her. Hat man da gemerkt, dass verstärkter Trend gehabt von Menschen, die sich für die Imkerei und auch für Bienen interessieren, so in den letzten paar Jahren?
Ja, wir haben eigentlich schon länger, schon Jahre vor der Pandemie, eigentlich sieht man vom Bienensterben redet, ist das Interesse an den Bienen und an der Haltung der Bienen und anderer Insekten gestiegen. Also wir haben regen Zulauf, die Zahlen an Imkerinnen und Imkern sind immer noch leicht im Steigen.
Mhm. Kann man Bienen in Vorarlberg überall gleich heben, egal ob im Prägerzer Wald oder im Riedtal oder was muss man denn da schon oder beachten eigentlich?
Ich denke, man kann es grundsätzlich überall halten, aber natürlich nicht gleich. Es kommt immer auf die Umwelt drauf an und auf die muss man richtig reagieren, beziehungsweise die Bienen bei unterstützen in gewissen Situationen, wo die Umwelt schwierig für die Biene ist. Mhm. Aber grundsätzlich in allen Tälern, denke ich, und auch bis ins Gebirge hinauf. Es ist mitunter im Gebirge sogar leichter wie in den Tälern.
Wie schlagt denn sich der Klimawandel? Ich meine, wir haben im Februar sind wir schon mit T-Shirt umgerannt. Jetzt haben wir wieder die Winterjacken ab und zu schon ausgezogen. Wie herausfordernd ist das für Sie als Imker und auch für die Bienen selbst?
Es ist schon herausfordernd, aber ich denke, die Bienen müssen sich dem stellen, wie wir uns der Situation stellen müssen. Aber natürlich bringt es gewisse Schwierigkeiten mit sich. Wie allgemein für die Natur leiden auch Bienen darunter, also weil sie durch den milden Winter sehr früh ihr Brutgeschäft beginnen und dann der Kälterückschlag sie umso empfindlicher trifft. Also da muss man achten, dass zum Beispiel die Futterreserven nicht ausgehen und sie unterstützen, dass sie möglichst auf dem Wärmehaushalt her gut über die Zeit kommen.
Mhm. Haben Sie werden die meisten in so klassischen Bienenstöcken, wie man sie kennt, wenn man irgendwo vorbeifährt, gehabt in so Kisten drin im Prinzip?
Ja, es sind eigentlich meistens Holzkisten, also wir nennen es Bienenbeute. Mhm. Aber man kann zusätzlich in den Beuten auch so warmhaltige Schiede verwenden und schauen, dass die Bienen halt möglichst ihren Wärmehaushalt relativ einfach halten können. Bloß grundsätzlich haben die Bienen da selber sehr viele Möglichkeiten. Durch den Wabenbau und durch die Bienenkörper können sie Wabergasse abdichten und auch isolieren. Also sie haben schon Mechanismen, zum selber den Wärmehaushalt relativ gut regulieren.
Mhm. Gibt es auch andere Formen von Bienenkäste oder Beute, wie Sie sagen, die man verwenden könnte?
Es gibt ganz viele. Also es wird zum Teil, werden da auch alle möglichen Alternativen ausprobiert. Aber das Einfachste und das, wo man die Bienenvölker am wenigsten stört, sind ganz sicher Kisten, wo bewegliche Rämle drin sind, wo man den Wabenbau nicht zerstören muss, falls man irgendwelche Manipulationen oder Veränderungen vornehmen muss, kann man dann die Bienen viel schonender behandeln, wie zum Beispiel früher im hohlen Baum, in der Klotzbeute oder im Strohkorb. Da waren die Eingriffe dann doch wesentlich größer.
Mhm. Wie gehen die Bienen mit Temperaturschwankungen, die bei uns ja recht groß sind, ich nehme nicht an, werden die Bienenstöcke jetzt alle beheizt mittlerweile, oder wie machen die Bienen das?
Sie werden schon beheizt, aber für die Bienen selber. Ja. Mhm. Also die Bienen haben natürlich eine Wärmeregulationsmöglichkeit. Also sie sind im Prinzip als gesamtes ein Säugetier. Mhm. Und sie halten die Körpertemperatur, also eine Bruttemperatur, für 34,5 Grad. Mhm. Und das schaffen sie einfach durch Muskelzettern, ähnlich wie wir Menschen. Mhm. Also indem sie Nahrung aufnehmen, sie verbrauchen dann halt mehr Nahrung und dann ihre Muskel aktivieren und die erzeugen Wärme.
Mhm. Wie ist denn so ein Bienenvolk aufgebaut? Was für Hierarchien gibt es denn da? Wie kann man das irgendwie erklären?
Das Bienenvolk hat natürlich einen genauen Aufbau. Es hat im Prinzip, es besteht aus drei Wesen, also der Königin und dann die Männchen, die Drohnen und aus ganz vielen Arbeiterinnen. Und da gibt es aber auch verschiedene Kasten, könnte man sagen, also die verschiedene Aufgaben übernehmen. Mhm. Manche Bienen sind fürs Putzen, für den Reinigungsdienst zuständig, andere fürs Heizen, andere fürs Brutfutter produzieren und bereiten, die andere zum die Brut betreuen, andere wieder zum Nektar und Pollen einlagern, Wächterdienst und alle möglichen Dienste, die eben notwendig sind, Baubienen, die Wachs schwitzen und Waben bauen. Also alle möglichen Dienste sind eigentlich im Bienenvolk gefragt und das sind so wie verschiedene Organe im Körper, kann man sich das vorstellen.
Mhm. Wenn Sie von Wachsschwitzen sprechen, was ist das oder wie funktioniert sowas?
Ja, der Wabenbau und die Lagerstätte fürs Bienenvolk ist ja das Wachs oder besteht aus Wachs und die Bienen haben eigene Drüsen, mit denen sie das Wachs produzieren.
Aha, okay.
Und zu dem das Produzieren müssen sie relativ viel Nahrung aufnehmen. Mhm. Also so 5 Kilo Honig gibt ungefähr 1 Kilo Wachs. Aber das ist halt auch notwendig zu gewisser Zeit, wenn die Bienenvölker wachsen, dass sie mehr Waberfläche brauchen, dann müssen sie Waber bauen und Wachs schwitzen.
Bauen die das alles selber oder wird da von menschlicher Seite, von Imkerseite her unterstützt?
Wir tun das natürlich ein bisschen lenken. Und unterstützen das, aber grundsätzlich bauen uns Bienen selber. Aber wir geben denen ein Rämli und richten das so ein, dass sie das so reinbauen, dass wir die Rämli noch bewegen können.
Mhm. In so einem Bienenstock dreht sich ja vieles oder alles natürlich um die Königin. So eine Königin, wie lange lebt denn so eine Königin? Und
ja, das kommt drauf an. Also grundsätzlich kann eine Königin bis zu 5-6 Jahre alt werden. Und sie hat eigentlich so als Hauptaufgabe das Eierlegen und quasi für den Nachwuchs sorgen. Und da legt sie täglich im Sommer bis mehr als ihr eigenes Körpergewicht, also 2.500 Eier. Mhm. Und im Winter legt sie gar keine Eier, da hat sie eine gewisse brutfreie Zeit und Frühling, Herbst ist es so mittendurch. Und jetzt ist es so, dass sie normalerweise theoretisch 5 Jahre alt werden kann, aber meistens erneuern sie die Bienen etwas früher. Also so nach 3 Jahren erneuern sie sie oder sie vermehren sich und schwärmen. Dann muss die Königin wieder einen neuen Stock aufbauen. Also gibt es unterschiedliche Varianten.
Das heißt, das kann sie, wenn sie so alt ist, dass sie nochmal geht? Oder wie muss man das vorstellen? Wenn Sie sagen, die Bienen erneuern die Königin, also die kommt nicht von irgendwo her, sondern wird die selber gezüchtet im Stock?
Oder wie muss ja. Also wenn das Bienenvolk Vermehrungswille hat, dann ziehen sie junge Königinnen auf und dann muss die Alte mit ihrem Anhang ausziehen und muss sich eine neue Behausung suchen.
Wie groß kann so ein Volk werden?
Im Sommer schöne, starke Völker werden bis zu 50.000 Bienen stark.
Bis etwa. 50.000?
Ja.
Und den Tollen, dann kann sie, wenn sie dann größer werden, dass sich der Stock dann tollt oder was? Und
ja, also grundsätzlich, dann hat die Natur das so eingerichtet, wenn sie viel Vorrat haben, also wenn sie Überfluss haben und stark entwickelt sind, dann ist quasi der Auslöser gegeben, dass sie sich vermehren und tollen.
Mhm. Stimmt es, dass wenn jetzt ein Bienenvolk ausfliegt, sage ich jetzt mal, und sich da irgendwo auf einem Baum mal niederlässt, dass ich da so einen Schwarm sehe. Und ich wäre jetzt zufällig Imker, der sich ja auskennt, und ich sehe den Schwarm, da dürfte ich mir den schnappen und dann bei mir in einen Bienenkasten
hinein. Vom Gesetz her ist es so, dass du dir einen herrenlosen Schwarm schnappen darfst. Mhm. Aber der Imker hat schon das Recht, seinen Schwarm oder sein Volk zu verfolgen und auch wenn es vom fremden Grund ist, sich das zu holen. Aber oft gibt es da auch die Situation, dass man gar nicht weiß, woher der Schwarm kommt. Und dann besteht natürlich die Möglichkeit, theoretisch, dass du dir den holst.
Mhm. Wie schaut denn das aus? Sind bei uns alle Bienen gleich? Oder gibt es so verschiedene Unterarten? Oder was für Bienen haben wir da? Weil ich schätze mal, bei uns gibt es andere Bienen, wie es wahrscheinlich in Südspanien gibt.
Ja, also bei uns in Europa gibt es die sogenannte Apis mellifera, das ist die europäische Honigbiene, die hat aber viele Unterarten. Also in Österreich gibt es zwei heimische Unterarten, das ist die dunkle Biene und die Kannikerbiene. Und sehr viele Imker halten die Kannikerbiene. Es gibt aber genauso einige Imker, die eine Kreuzungsbiene halten und die nennt sich dann Backfaschbiene.
Gibt es auch schon mittlerweile, bei der Pflanze weiß man es, dass man viele Pflanzen ja kreuzt, damit sie beständiger werden oder resistenter oder gegen Krankheiten und Ähnliches. Gibt es solche Dinge in der Bienenzucht auch schon?
In der Bienenzucht wird natürlich vor allem auf Gesundheit und Krankheitsresistenz geachtet. Aber das gilt für alle Bienenarten, also genauso die sogenannten echten Unterarten oder wie die Kreuzungsbienenarten werden beide in die Richtung selektiert und züchtet.
Wie würden Sie denn sagen, wie geht es der Biene im Vorarlberg im Moment, in den vergangenen Jahren? Haben Sie uns selber gesehen, die Menschen sind sensibilisiert worden. Wie geht es der Biene? Haben wir genug Völker? Können die sich vermehren? Finden sie genug Nahrung? Sind sie gesund?
Ja, ich würde sagen, also Völker, würde ich sagen, haben eine vernünftige Größe, sodass in den Tallagen, wo es wichtig ist, die Bestäubung gesichert ist. Aber natürlich darf so das eine oder andere Volk mehr sein. Und von der Gesundheit her ist das immer individuell sehr unterschiedlich. Also wir haben natürlich Situationen, was für die Bienen sehr schwierig ist und Situationen, wo es ihnen gut geht. Und da müssen wir Imker halt dementsprechend eingreifen, wenn die Bienen eine Situation haben, wo es ihnen nicht gut geht, zum Beispiel wenn sie Hunger leiden. Was wir weniger beeinflussen können, sind die schwierigen Wetterphasen. Vor allem die Verlängerung der Brutperiode durch die milde Winter, das macht uns zum Schaffen ein bisschen. Und oft haben wir aber dann auch im Sommer wieder Situationen, wo sie Hunger haben im Grünland, weil extreme Hitze herrscht oder weil wenig blüht. Und also es ist schon eher etwas schwieriger geworden, aber ich denke, durch richtige Pflege kann man das schon einigermaßen ausgleichen.
Wie schaut es mit Krankheiten aus? Was sind da so die, was bedroht Bienen? Was sind so Krankheiten oder Ungeziefer?
Ja, unsere klassische Krankheit, von der wir immer wieder reden, ist die sogenannte Varroa-Milbe. Also die haben wir eigentlich schon, eigentlich seit ich angefangen habe, Imker, also so 1983 ist sie bei uns eingezogen und an die haben wir uns gewöhnen müssen und anpassen müssen. Und die hat jetzt natürlich durch die milderen Wetterphasen hat sie eine längere Vermehrungsperiode. Also das heißt, wir müssen mehr aufpassen. Im Gefolge dieser Milbe kommen auch Viren mit, Bienenviren, die uns zum Schaffen machen können. Und da heißt es für uns einfach, unsere Bienenstöcke gut beobachten, gut monitoren, dass wenn der Befall zu stark wird, dass wir dann Bienenvölker unterstützen und die Varroa-Milben etwas dezimieren.
Wenn Sie sagen monitoren, ist das alles mit Auge oder so? Wir reden immer viel von Digitalisierung und ich weiß nicht, was alles. Gibt es auch schon Technologien, die in der Imkerei unterstützen?
Zum die Varroa-Milbe beobachten, da braucht es immer noch das geschulte Imkerauge. Mitunter auch mit Brille. Einmal, wenn man eine Lesebrille braucht, muss man sie unbedingt verwenden, weil die Milben sehr klein sind. Und da kann man einfach anhand vom natürlichen Totenfall für den Milben kann man messen, wie viele Milben sind im Volk drinnen und dann weiß man entsprechend, ob man reagieren muss oder nicht. Weil es ist ganz unterschiedlich in verschiedenen Gegenden, in verschiedenen Situationen und oft muss man gerne nichts tun, oft kommen unsere Bienen selber mit dem zurecht. Wir selektieren auch in die Richtung, dass unsere Bienen immer besser mit der Varroa-Milbe zurechtkommen, aber das allein wird uns noch nicht die Lösung geben, wir müssen immer auch aufpassen und dazu schauen.
Wie schaut es eigentlich aus mit natürlichen Feinden? Also einerseits jene, die schon da sind und andere, die auch eingeschleppt werden. Sind die schon Thema bei uns? Ich meine, wir haben jetzt immer in großen Lettern schon gelesen von Hornissen und ich weiß nicht was, Neuen, die kommen. Inwiefern ist das ein Thema?
Das ist schon ein Thema. Also die sogenannte asiatische Hornisse, die Vespa velutina, die steht eigentlich vor den Türen Vorarlbergs. Also sie ist in Konstanz gesichtet, es gibt in Salzburg als erstes in Österreich einen bestätigten Fall, Süddeutschland, Baden-Württemberg schon sehr viele Fälle. Und sie wird zu uns kommen, diese asiatische Hornisse. Wahrscheinlich heuer oder nächstes Jahr, das werden wir feststellen. Und am Anfang, solange sie noch gering sich vermehrt, werden die Schäden gering sein, aber sie wird wahrscheinlich kann sie zu einem Problem werden. Wir hoffen es natürlich nicht. Wir hoffen, dass sie mit unserem doch sehr wechselhaften, niederschlagsreichen Klima vielleicht Probleme hat. Aber grundsätzlich ist die asiatische Hornisse für Honigbienen, aber auch für Wildbienen schon ein Problem, weil sie irrsinnig viel frisst, also sehr viele Bienen jagt und frisst und halt für ihre Brut verwendet.
Mhm. Können die euch da schon irgendwie vorbereiten drauf oder kann das nur die Natur selber regeln?
Ja, die Natur regelt es zumindest in den Anfangsjahren leider nicht. Aber ob es dauerhaft möglich ist, wissen wir noch nicht. Aber wir bereiten uns natürlich vor, also bei uns geht es vor allem um das Monitoring auch wieder, dass wir die asiatische Hornisse erkennen, wenn sie zu uns kommt. Und dann hat die Naturschutzbehörde den Auftrag, zu versuchen, zumindest die Hornisse am Anfang also auszurotten, den Versuch zu unternehmen. Und ansonsten die Bestände zumindest dann so zu dezimieren, dass sie kein zu großer Schaden in der Insektenwelt anrichten.
Jetzt, ich habe es vorher angesprochen, es hat so einen Trend gehabt, dass viele Bienen wollen. Wenn sich jemand für das interessiert, mit was vom Aufwand muss man denn, natürlich sollte man so aus Leidenschaft machen, aber wie viel Arbeit ist das so wirklich, wenn man so Bienenstöcke hat?
Das ist etwas schwierig zum Beantworten. Mhm. Also am Anfang muss man sich halt vor allem mit der Natur und dem Bienenvolk, wie es funktioniert, beschäftigen. Und das dauert meistens Jahre, bis man da durch ist. Aber das ist ja durchaus spannende Sache. Und der Zeitaufwand, würde ich sagen, ist im Frühling, Sommer etwas größer. Im Winter ist er natürlich minimal. Aber man kann das nicht in Stunden pro Tag beziffern, weil es gibt Tage und Wochen, da muss man gerne zu den Bienen gehen. Und es gibt vielleicht auch Tage und Wochen, da muss man 1-2 Stunden am Tag mindestens für die Bienen opfern.
Wie organisieren Sie das denn eigentlich? Weil viele gehen bei uns gerne im Sommer in Urlaub, Hauptreisezeiten und so. Ich denke mal, ist das einfach so möglich? Wie Sie sagen, klar, es gibt Zeiten, da kann man sich mal alleine glauben, aber wenn ich meine, naja, Ende Juli, Anfang August, super Zeit, um irgendwo ans Meer fahren. Wie schaut das aus, wenn ich da Bienenstöcke daheim habe?
Also ich selber mache mittlerweile Sommerurlaub, aber erst ab Mitte August. Also wenn die wichtigste Arbeit bei der Biene erledigt ist, dann mache ich auch mit meiner Frau einen Urlaub und das ist möglich. Aber im Juli, Anfang August noch, ist es sehr schwer möglich, Urlaub zu machen. Wenn nur ein Kurzurlaub, einmal ein paar Tage.
Also kann man es nur organisieren, wenn man einen befreundeten Imker hat? Oder gibt es vielleicht sogar eine, ich sage jetzt mal, Tauschbörse ist vielleicht der falsche Ausdruck vom Imkerverband, wo man sich da gegenseitig unterstützt?
Ja, es ist halt so, dass dort die Imker oft Arbeit mit ihren eigenen Völkern haben. Oder? Natürlich hilft man einander, wenn einer krank wird, wenn einer sonst irgendeine Verletzung oder sowas hat. Aber grundsätzlich darf man sich nicht darauf verlassen, denn wenn ich in Urlaub gehen möchte, soll sich der andere um meine Bienenvölker kümmern, sondern man muss dann schon selber parat stehen. Also Urlaub machen eher erst ab Mitte August. Wenn man wenig Bienenvölker hat, kann man sicher auch mal einen kürzeren Urlaub im Juli machen. Aber jetzt nicht gerade einen Monat lang weg sein oder so, das ist nicht möglich, wenn man Bienen hat.
Wie viel oder wie engagiert ist da oder müssen Sie engagiert sein im Imkerverband für die Öffentlichkeit, also sagen wir mal im Bereich Bildung für Schüler oder wenn Interessierte kommen, bieten Sie da auch schon was Spezielles an für Schulen zum Beispiel und für Kinder, die sich interessieren, also grundsätzlich mal mit dem Thema beschäftigen wollen?
Ja, das machen bei uns vor allem die Vereine. Also wir als Verband bilden vor allem unsere Imkerinnen und Imker aus. Und die Vereine, aber die tun auch sehr viel mit Schulen kooperieren. Das ist natürlich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Aber ich kenne Gemeinden, wo jedes Jahr hunderte Schulkinder oder sogar auch zum Teil Kindergartenkinder an den Bienenstand kommen und das Wesen Bienenvolk kennenlernen.
Das heißt, ich muss eine Imkerausbildung machen und die kann ich nur beim Imkerverband machen oder bei einem Verein?
Bei uns in Vorarlberg ist eigentlich die Ausbildung über den Imkerverband obligat. Also wir bilden da, wir haben so eine gewisse standardisierte Imker-Grundausbildung und das ist zu empfehlen, wenn man anfängt, weil man da auch das Grundwissen dann hat und weil man nachher da auch gewisse Fortbildungen günstiger kriegt und gewisse Förderung bekommen kann, sogar wenn man mehr in die Imkerei einsteigen will. Also das ist sicher durchaus zum Empfehlen. Aber man braucht zusätzlich, das allein wird nicht reichen, man braucht auf jeden Fall, wir nennen das einen Imkerpate. Mhm. Also zusätzliche Person, die ihm nachher die ersten ein, zwei, drei Jahre weiterhilft, wenn das notwendig ist.
Mhm. Mit was für Kosten muss ich denn jetzt da rechnen? Einerseits ich meine, die Ausbildung vielleicht beim Imkerverband, aber wenn ich mir überlege, okay, ich möchte, ich sage jetzt Hausnummer, drei Völker hätte. Mhm.
Dann würde ich rechnen, für die Anschaffung der Völker täte ich rechnen, pro Volk etwa 200 Euro. Ausrüstung dazu, ja. Also wir sind gleich einmal bei 1000 Euro, sage ich jetzt. Mhm. Und das kommt dann wahrscheinlich noch das eine oder andere dazu. Bloß wenn man in einem gut ausgestatteten Verein ist, dann kann man sich am Anfang auch gewisse Ausrüstung ersparen, die man quasi gemeinschaftlich nutzt, wie ein Honigschleuder, wie Wachsverarbeitung, Wachsschmelzgeräte oder so. Und dann würde ich sagen, ja, mit 2.000 Euro wird man schon starten können.
Wie wichtig sind für einen Imkerverband oder für die Vereine auch so Partnerschaften mit Gemeinden oder öffentlichen Institutionen, weil das Thema ja wirklich sehr präsent ist?
Ja, ich denke, es ist für uns schon sehr wichtig, weil die Gemeinden auch dann auf die Insekten achten. Also viele Gemeinden sind sehr bemüht, auch nicht nur quasi, dass nicht nur sterile Gärten und sterile Grasflächen in den Gemeinden sind, sondern dass auch für die Insekten etwas blüht. Und insofern sind sie für uns als Partner schon wichtig, für die Nahrungsgrundlage für die Insekten. Aber auch natürlich einfach, um Verständnis zum Wecken und die Kontakte sind auf jeden Fall wichtig mit der Gemeinde.
Mhm. Viele, die einen Garten da haben und am Rasenmäher sind, und vor allem am Wochenende hört man viele Rasenmäher. Was sollte man denn im Garten verpflanzen, Stahler? Für manche ist der Löwenzahn unglaublich lästig. Kann man den ausstechen ohne, oder sollte man Stahler für Bienen? Wie würde denn so eine ideale Wiese ausschauen?
Ich meine, idealerweise wünschen wir uns natürlich im Garten blühende Pflanzen im Rasen, aber vor allem auch Sträucher, Büsche oder Kletterpflanzen, die blühen für Bienen übers Jahr verteilt. Mhm. Das heißt aber deswegen nicht, dass man gar keine Rasenfläche her darf. Es ist natürlich, wenn man Kinder hat, die eine Spielfläche brauchen, wird man auch immer eine gewisse Fläche im Garten als Rasen verwenden dürfen, aber vielleicht nicht alles. Vielleicht gibt es auch Ecken, wo man das Gras höher wachsen lassen kann, wo man vielleicht sogar eine kleine Blumenwiese hat, wo man blühende Sträucher wachsen lassen kann, wo man den einen oder anderen blühenden Baum vielleicht sogar wachsen lassen kann, je nachdem, wie groß der Garten ist. Und das wäre natürlich für die Insekten sehr wichtig. Auch ein bisschen Totholz irgendwo oder so kleine Steinhaufen, das wäre gerade für die Wildbienen als Nisthilfe auch sehr wichtig. Also nicht für die Honigbienen, sondern für die wildlebenden Verwandten. Mhm. Ja, ich würde sagen Vielfalt. Und Vielfalt und Blühendes und möglichst nicht zu hoch gezüchtet oder zu fremdländisches Blühendes, sondern eher heimisches Blühendes.
Mhm. Wenn Sie sagen heimisch Blühendes, dann kommen wir eigentlich schon zum Honig. Wer Bienen hat, der kriegt idealerweise irgendwann einmal einen Honig. Stimmt es zum Beispiel, dass man im Honig schmeckt, was für Nahrungsquellen die Bienen rundherum haben?
Ja, man kann sicher einen Teil der Nahrungsquelle rausriechen und schmecken genauso. Vor allem, wenn es sehr stark beteiligt ist. Also wenn ich jetzt am Frühjahrsblütenhonig her, wo viel Löwenzahnanteil hat, dann kann ich das sicher gut aus dem Honig rausschmecken und riechen. Oder ein Waldhonig, wo die Bienen im Waldhonig da gesammelt haben, da sieht man schon an der Farbe, dass der viel dunkler ist. Und auch am würzig, malzigen, herben Geschmack merkt man das auch, dass es ein Waldhonig ist.
Ist der Honig das unter Anführungszeichen einzige Produkt, das man von Bienen kriegt, oder gibt es auch andere?
Nein, es gibt eigentlich mehrere Produkte. Man redet vielleicht zu viel vom Honig nur. Die Bienen sammeln genauso Blütenpollen. Es gibt auch Imker, die Blütenpollen sammeln, was ein ganz hochwertiges Produkt ist mit so vielen essentiellen Aminosäuren wie kein anderes Lebensmittel auf der Welt. Propolis tun wir auch. Also die Bienen sammeln es, aber wir Imker können es dann auch ernten und verarbeiten zur Propolis-Tinktur, Propolis-Creme. Genauso das Wachs wird auch für bestimmte Sachen verwendet, sogar das Bienengift wird sogar verwendet, also in der Medizin teilweise gegen Entzündungen. Mhm. Eigentlich haben wir ja mehrere, also das sind so die Grundprodukte, und dann gibt es natürlich eine riesige Menge an Mischprodukten, die aus diesen Grundprodukten zusammengestellt werden.
Und der Honig, kann ich dann einfach sage jetzt mal, ernten irgendwann oder der Biene wegnehmen und dann einfach verkaufen oder wie funktioniert das?
Ja, ich meine, ganz so einfach geht das nicht, aber im Prinzip schon. Also wenn die Bienen ordentlich Überschuss sammeln können, dann kann ich ihnen den Überschuss wegnehmen. Also einen Teil des Honigs lassen wir ja immer drin. Und dann muss man dann natürlich entsprechend also schleudern in der Zentrifuge und dann muss man sieben und klären. Und erst dann kann man es ins Glas abfüllen und dann kann man natürlich verkaufen oder selber essen. Je nachdem, viele Imkereien bei uns haben nur ein paar wenige Bienenvölker, die brauchen dann den Honig wahrscheinlich für sich selber. Mhm.
Und jene, die das dann professionell verkaufen, müssen die dann einschicken und testen oder wie funktioniert das?
Müssen nicht, aber wir tun das vielfach. Also bei uns werden die Honige schon sehr gut untersucht, auch, aber auch aus eigenem Interesse. Also man kann einerseits die Honigqualität untersuchen, ob er reif ist, ob er keine Ernteschäden oder sowas hat. Und das andere sind aber auch die Inhaltsstoffe. Man kann anhand vom Pollenspektrum sogar genau nachweisen, welche Pflanzen an dem Honig beteiligt sind.
Und dann kann ich als Imker, wie Sie vorher gesagt haben, weil es hat ja nicht jeder so Schleuder und Ähnliches zu haben, das kriege ich alles über den Verband oder über meinen Verein.
Der Idealfall für uns ist es, dass der Verein da die kleineren Imkereien unterstützt. Ja. Und es gibt sehr viele Vereine, die da Lösungen anbieten, aber das, denke ich, ist noch nicht flächendeckend der Fall und da muss man halt schauen, dass man Möglichkeiten finden. Ganz viele haben da die Möglichkeit, bei ihrem Imkerpaten oder bei der Imkerpatin da zum unterstützt werden. Das ist auch eine gute Lösung.
Und Sie, Sie haben ja vorher gesagt, Sie haben ja selber Kinder, ist da das Gehen des Imkers, haben Sie das schon, und das Interesse, haben Sie das schon weitergegeben?
Ich glaube, das Interesse habe ich schon weitergegeben, aber meine Kinder haben auch erkannt, dass Imkern sehr viel Arbeit ist, einmal in dem Ausmaß, wie sie betrieb. Und das ist momentan, glaube ich, noch, das schreckt noch zu sehr ab.
Und spüren Sie das überhaupt, werden Sie überhaupt noch gestochen oder spüren Sie das noch?
Ich werde schon ab und zu gestochen, obwohl ich grundsätzlich sehr sanftmütige Bienen halte, aber das kommt immer mal vor, gerade wenn man unachtsam ist und der Biene irgendwo quetscht oder druckt, dann wehrt sie sich und sticht. Und natürlich, der Stich tut nach wie vor weh, aber die ganzen Allergiereaktionen wie Schwellung und Jucken und so, die bleiben weg.
Da abschließend noch, jetzt, wir kennen so aus verschiedenen Dokumentation aus riesigen Städten, da haben viele ihre Bienenkästen dann schon auf Wolkenkratzern, jetzt haben wir keine Wolkenkratzer und hin und her. Es gibt ein paar größere Städte, wo es doch noch ein bisschen grün ist, aber wenn jemand sieht, die waren jetzt in einem Wohnblock drin, würden Sie das trotzdem empfehlen, dass man zum Beispiel eine Kamera so einen Bienenstock aufs Hustdach rufen und die fliegen dann eh ab und holen sich das, was sie brauchen?
Die Bienen fliegen schon dort an, was sie wollen. Es geht eher darum, ob man es dort ausstellen darf und ob sie vielleicht im Sommer nicht zu heiß sind. Also gerade so auf Hausdächern muss man ein bisschen schon auf Abschattung oder so, aber es ist grundsätzlich möglich. Was eher dann oft das Problem ist, wo lagere ich meine Utensilien, mein Material? Das ist dann oft eher die Frage, wenn jemand eine kleine Wohnung hat oder überhaupt kein Kellerabteil oder keine Kellermöglichkeit, wo man irgendwas unterstellen kann.
Und wenn es in so einem Bienenstock viel zu heiß wird, weil Sie gesagt haben, bei Kälte, da schon die Bienen, dass es warm drinnen wird, schon die versuchen die auch irgendwie einen Temperaturausgleich zum Schaffen, wenn es viel zu heiß ist?
Das versuchen sie natürlich, das können sie auch relativ gut durch Verdunstungskälte. Also dann müssen sie aber viel Wasser einträgen, also dann brauchen sie Wasserquellen in der Nähe und dann tun sie durch Fächler und Verdunster quasi so. Ja, Verdunstungskälte produzieren. Nur darf man es da nicht überfordern. Weil an manchen Prallen, wenn die pralle Sonne irgendwo anscheint, dann gibt es auch mal 60, 70 Grad und das ist dann schon eine starke Belastung für ein Bienenvolk.
Wenn man sich jetzt noch im Internet oder irgendwo informieren möchte, was Sie machen als Imkerverband, wo finde ich da am besten die Informationen dazu?
Wir haben eine Homepage vom Vorarlberger Imkerverband, www.viv.at. Da sind sicher sehr wertvolle Informationen drin, wo man sich so informieren kann über den Verband.
Und ich sage recht herzlichen Dank für die vielen interessanten Informationen, die Sie uns und unseren Zusehern gegeben haben und wünsche alles Gute mit Wiener.
Dankeschön.
Danke.
Ebenfalls.
So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Vorarlberg im Fokus. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, Ländle TV und Voller Tee. Schönen Abend und alles Gute.